für mich genauso eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Hier bin ich ja ursprünglich geboren und ich habe viele Freizeiten mit Ottos mitmachen dürfen. Und also ich bin so ein geistliches Kind eigentlich von den Weden und dafür bin ich so dankbar. Wenn ich hier nach Annaberg reinfahre, da kommt so vieles hoch. Ne? Ich war ja damals total weg von Gott. War in unterschiedlichen Jugendszenen gewesen, war unter anderem in der rechten Szene. Ich war in totaler Rebellion. Hab mich gehasst, hab alle möglichen gehasst, hab diesen Hass rausgelassen, indem ich Schlägereien gesucht hatte. Und bin auch in Verzweiflung reingekommen innerlich. Und was mich davon abgehalten hatte, war die Angst vor der Hölle. Ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich auf jeden Fall nicht in den Himmel, so wie ich lebe und so weiter. Und dann kam damals noch dazu, dass ich viel Stress, also durch diese Rebellion mit den Eltern hatte. Und meine Eltern haben für mich gebetet. Mein Vater ist hier. Vater, ich bin so dankbar, dass es dich gibt und dass du für mich immer da warst und gebetet hast. Ich bin echt stolz auf dich. Das wollte ich dir heute nochmal sagen. Und meine Eltern und andere haben uns nie aufgegeben, haben gebetet. Für mich und auch für die Geschwister. Ich habe ja 8 Geschwister, wer das weiß. Und die Angst damals vor der Hölle hat mich nicht zur Umkehr gebracht. Aber Gottes Liebe. Ich war damals in Dresden, habe dort meine Ausbildung gemacht, meine theoretische Ausbildung. Und ich weiß noch, wie es war. Es ist richtig plastisch vor Augen, wie ich in meinem alten Golf-Diesel saß. Innerlich war ich total kaputt. Und dann war Gott da. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn Gott da ist, kann man schlecht beschreiben, oder? Aber er war da und ich musste nur weinen. Seine Liebe. Das tat fast weh, diese Liebe. Und diese Liebe hat mich nie losgelassen, hat mich danach auch nie mehr losgelassen, hat mich gezogen, 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 bis ich dann irgendwann bei einer Veranstaltung von Rainer Bonke mein Leben Jesus gegeben habe. Und wie da der Friede Gottes in mein Leben kam und wie meine Schuld ich ans Kreuz geben konnte, wie ich frei geworden bin, das war großartig. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Ich denke manchmal jetzt noch, Gott liebt mich. Das steckt in unserem deutschen Denken, wenn ich gut drauf bin und wenn ich scheinbar alles richtig mache. Das mache ich ja eh nicht. Aber Gott liebt mich auch dann, wenn ich unten bin und auch wenn ich versag. Und das möchte auch Gott dir sagen. Gott liebt dich. Auch wenn du vielleicht heute irgendwo gefallen bist und die Krise gekriegt hast über dich selbst und dachtest, Mann, bin ich überhaupt liebenswert? Kann man jemand wie mich annehmen? Gott liebt dich. Er kämpft für dich. Er betet für dich, Jesus betet für dich. Okay, mein Thema heute ist Gebet. Der Frank, der hat da schon ein paar echt gute Sachen zur Einleitung gesagt. Gott hat uns ja dazu gerufen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und Gebet ist ja ganz viel, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet kann sein, dass wir einfach von Gott empfangen, dass wir in Ruhe kommen. Lobpreis ist Gebet, Anbetung. Aber Gebet ist auch Fürbitte. Und Jesus sprach ganz viel von Fürbitte auch. Und da möchte ich den Schwerpunkt legen. Ich möchte nicht sagen, dass das Einzigste ist, aber da möchte ich den Schwerpunkt legen. Damals habe ich in der Kivo-Arbeit, in der Jugendarbeit angefangen, mit dem Klaus Baumann, den ihr ja sehr gut kennt, in Kiew gewesen. Und da hatten wir unter anderem die Nicole Borisuk, getroffen und haben sie unterstützt und so weiter. Und dort ist uns ein Pastor begegnet, aus einer ziemlich großen Gemeinde. Der war auch mal hier gewesen, nämlich zur Trauung von Nicole. Ich komme bloß nicht mehr auf den Namen. Und der hat für mich einen großen Eindruck gemacht. Der hat zu Gottes Gegenwart ausgestrahlt. Der war vielleicht 7 Jahre Christ. Und ich habe den erlebt und wir als Gruppe haben den erlebt. Und ich dachte, das gibt's gar nicht, was hier abgeht. Das ist wie Apostelgeschichte. Der hat uns mit einem anderen zu einer Taufe eingeladen. Dort an so einem großen Fluss und dann war eine große Menschenschar und bevor er zu der Taufe eigentlich kommt, fängt er an, dort nochmal zu evangelisieren und zu sagen, bevor ihr getauft werden könnt, müsst ihr natürlich erst mal wiedergeboren sein und ihr müsst gerettet sein und so weiter. Und dann dachte ich, warum erzählt er das? Jetzt geht es um Taufe. Und dann hat er so gepredigt und dann hat er gesagt, gibt es Leute, die jetzt ihr Leben Jesus geben möchten? Und ich war erstaunt, Leute haben sich gemeldet. Und dann ist er direkt übergegangen zur Taufe. Und ein paar von den Leuten haben sich direkt taufen lassen. Ich dachte, das gibt's nicht. Das war total krass. Und der hat uns mal besucht. Als Gruppe hat sich Zeit genommen. Und wir haben uns gefreut und er hat auch Interesse an die Gruppe gezeigt. Und dann fragte er, habt ihr irgendwie eine Frage? Gibt es was, was euch beschäftigt? Und da war ich am schnellsten und habe ganz schnell gesagt, ja, mich interessiert was. Was würdest du über Gebet sagen? Seit ich Christ bin, beschäftigt mich das Thema Gebet. Und ich habe jemanden gesehen, der hatte was. Und ich wollte wissen, was ist das? Und ich kann mich an ein paar Sachen nur erinnern, die sind mir aber hängen geblieben, obwohl das so viele Jahre her ist. Aber an die erste Sache, die er erzählt hat, kann ich mich besonders erinnern. Er zitierte nämlich Jakobus und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ganz einfach. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er, wir Christen, wir haben so einen reichen Gott, der uns beschenken möchte, der so viel Gutes für uns hat und er will uns das geben. Und die Leute, die gehen an die Geschenke vorbei, an den reichen himmlischen Vater und geben sich mit wenig zufrieden. Er sagt, ich will das nicht. Ich will den Segen Gottes. Ich will mehr von Gott. Das hat mein Herz berührt. Und ich dachte, ich will das auch. Ich will viel von Gott. Wenn Gott viel geben möchte, warum nicht? Ich will dort, wo ich bin, ein Segen sein. Und das wollt ihr doch genauso. Wir wollen alle ein Segen sein. Aber das können wir aus unserer Kraft nicht. Wenn wir anfangen, versuchen, gute Projekte zu starten, dann ist das gut. Wenn wir Evangelisation starten, dann ist das gut. Aber wenn da die Komponente Gebet fehlt, dann passiert nichts Wirkliches. Gebet ist so notwendig. Jesus hat für uns, so steht es in Epheser, der Paulus sagte das, Gott hat für uns Werke vorbereitet. Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat für dein Leben Sachen vorbereitet. Dort, wo du stehst. Da gibt es nicht nur irgendwelche Evangelisten oder weiß ich nicht, die Gott besonders gebrauchen will, sondern er möchte dich gebrauchen, dort wo du stehst. Und ich möchte euch ermutigen, und das liegt mir heute Abend besonders auf dem Herzen, Gott will dich gebrauchen, egal wo du bist. Sei es in der Schule, sei es auf Arbeit, sei es zu Hause, sei es in der Familie, er will dich gebrauchen. Passiert automatisch was? Es passiert nicht automatisch was, wenn wir nicht drum bitten. Klar, wenn Gott in uns lebt, dann passiert was. Aber Jesus hat seine Jünger beten gelehrt. Und warum? Weil es wichtig ist. Und unter anderem sagte Jesus, wenn ihr bittet, dann bittet in den Vater unser, dein Reich komme. Und dann bittet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Warum? Passiert der Wille Gottes nicht einfach so? Hat Gott nicht einen souveränen Plan für die ganze Welt und es passiert automatisch alles? Nee, es passiert nicht automatisch alles, weil Gott hat uns Menschen damals bei Adam und Eva die Verantwortung über diese Erde gegeben. Und wir haben es, sag ich mal, vermasselt. Und wir haben den Teufel Raum gegeben. Und der treibt sein Unwesen. Und jetzt liegt es an uns, ob das Reich Gottes dort, wo wir sind, als erstes in uns und dort, wo wir wirken oder sind, hineinkommt. Deswegen sagt Jesus, betet, dein Reich komme, Jesus. Der Paulus, der hat drum gerungen, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. In Kolosser 1, Vers 9 bis 10 steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Also er hat erfahren, dass die Liebe in Kolosse Liebe hatte. Und dann hat er sich aber nicht zurückgelehnt, sondern er fängt an zu beten und er betet weiter für euch. Also er sagt, er hört nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Der hat gerungen, der Paulus, der hat ganz viel gebetet. Er hat gebetet, Gott, lass sie erkennen, was von dir dran ist. Und wir sollten auch erkennen und beten darum, dass wir erkennen, was Gott tun möchte für uns. Weil sonst kriegen wir das nicht einfach so mit. Gott schenkt manchmal das so. Aber es ist wichtig, dass wir dort, wo wir stehen, Gott fragen. Gott, du hast mich hierher gestellt. Jetzt möchte ich sehen, was du tun möchtest. Und wir brauchen von Gott göttliche Visionen. Was auf unser Herzen brennt. Also manchen Herzen brennt, oh Mann, dieses Auto möchte ich haben. Das kann uns auch motivieren. Oder die Arbeit oder dieses Mädchen. Aber Gott möchte uns genauso göttliche Visionen, göttliche Träume in unser Herz legen, die uns richtig beschäftigen. Weil er mit uns Menschen kooperieren möchte. Er tut nicht einfach seine Sache hier über diese Erde ohne uns, sondern er möchte mit uns kooperieren, gemeinsam vorangehen. Und er sucht Menschen, die bereit sind, da mitzugehen. Und die ihn fragen, Gott, was ist denn dein Wille? Und er möchte Offenbarung geben. Und er möchte uns zeigen, was er tun möchte. Und wenn wir es erkannt haben, können wir uns dann entspannt zurücklehnen. Dann ist es weiter dran zu beten. Und dieses Prinzip, das erkennt man ganz oft in der Bibel. Ich dachte da zum Beispiel an den Daniel. Ihr kennt ganz bestimmt aus dem Alten Testament den Daniel. Damals war ja das Volk Israel unter der Gefangenschaft. Und dann forscht der Daniel, er war ja ein gottesfürchtiger Mann, ein betender Mensch, können wir auch lesen. Und dann forscht er in der Bibel und dann heißt es in Daniel 9, Vers 1, im ersten Jahr, nachdem der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, über das Reich der Chaldäer zum König eingesetzt worden war, in seinem ersten Regierungsjahr forschte ich Daniel in den Schriftrollen nach der Zahl der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Also er kennt aus der Bibel, dass Gott nach 70 Jahren die Gefangenschaft beenden möchte. Er hätte sagen können, ey, wow, cool, das will Gott tun, bin ich gespannt, was passiert. Aber was macht der Daniel? Hier steht, Vers 3, ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche. Der hat Gott gesucht. Der hat Gottes Willen erkannt und hat angefangen, ernsthaft zu beten. Dass genau das, was Gott sich vorgenommen hat, passiert. Und das nicht nur so lässig im Gebet mal nebenbei, sondern seine Ernsthaftigkeit zeigt sich darin, dass er sogar diesen Trauersack, das war damals so als ein Zeichen der Demütigung vor Gott, anzog und dass er fastete. Es war ihm wirklich wichtig, dass das durchbricht, was Gott auf dem Herzen hat. Als ich bei der Vorbereitung über diesen Text nachdachte, dachte ich auch über die 70 Jahre nach. Ne? Wir sind ja jetzt 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit leben wir. Und ich finde es sehr interessant, dass Gott oftmals nach diesen 70 Jahren was tun will. Und ich habe davon gehört, bei einer Familienfreizeit jetzt, dass im Oktober, vielleicht habt ihr schon davon gehört, ein großes Gathering-Treffen, Global Gathering heißt das, in München stattfinden wird. Und zu diesem Gathering werden wohl 3000 Chinesen kommen und ganz viele hundert Japaner und viele andere Menschen. Ziel ist es unter anderem, dass sie Gemeinschaft haben, den Leib Christi repräsentieren, zu gucken, was Gottes Geist tut. Aber sie wollen auch beten, dass Deutschland in seine Berufung kommt. Ganz krass fand ich, der das erzählte bei der Freizeit, Gerd Kriedemann, der sagte, er war letztens, ich weiß nicht wann es war, in Japan gewesen, da war eine ähnliche Veranstaltung. Und zwar hatten die Chinesen aufs Herz gekriegt, für Japan zu beten, dass dort ein Durchbruch passiert. Und wir müssen wissen, Japaner waren ja ähnlich wie die Deutschen, hatten furchtbare Sachen gemacht. Die Asiaten sagen, die Japaner waren die Deutschen in Asien. Aber die Japaner haben nie darüber Buße getan, über die große Schuld. Wir können dankbar sein und das ist toll, dass in unserem Land Buße passiert über die schlimmen Sachen. Das ist dort nie passiert. Und dennoch sagten die Chinesen, die sehr unter die Japaner gelitten haben, wir erkennen von Gott, dass Gott was mit dem Land Japan vorhat und wir wollen ihnen helfen und wir beten für sie. Und dann gab es ein Treffen in Japan und er sagte, es war absolut krass, was dort abging. So Gottes Gegenwart. Er sagte, die Japaner sind grundauf sehr distanzierte Menschen, kühl. Also ist freundlich und so weiter sind sie auf jeden Fall, aber körperliche Nähe oder sowas würden die eigentlich nie zulassen. Er sagt, was dort durchgebrochen ist, die Japaner, die lagen mit den Chinesen in den Armen und die haben geweint und es ist tiefe Buße, es ist Vergebung passiert. Südkorea war auch dabei. Auch Südkorea hat sich wegen manchen Sachen entschuldigt, wo sie sich überhoben hatten. Ich finde es krass, dass die nach Deutschland kommen. Und nicht nur China, sondern andere Länder haben unser Land auf dem Herzen, weil Gott in unserem Land was vorhat. Und das macht so eine Hoffnung einfach. Gott hat vieles vor. Okay, ganz kurz nur dazu. Ich war bei dem Prinzip stehen geblieben, dass der Daniel was erkannt hatte und daraufhin aber nicht passiv blieb, sondern aktiv wurde. Und das sehen wir auch unter anderem wieder zum Beispiel, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Jesus gab ja Befehl, bevor er in den Himmel fuhr, an die Jünger und an alle, die dabei standen, dass sie nicht weggehen sollen von Jerusalem, bis sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und da steht es in Apostelgeschichte 1, das ist die Verheißung, auf die sie warten sollen. Die Verheißung. Es gibt so viele Verheißungen in der Bibel. Und da meinte er, aber die Verheißung, die in Joel steht, dass nämlich der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen werden sollte. Und das gab es damals nicht. Damals wurden vielleicht Propheten oder Könige wie David mit dem Geist Gottes erfüllt, aber auf alles Fleisch kann sie nicht. Das erkennen die Jünger und die wussten, jetzt will Gott das tun. Jesus sagte, wartet. Aber was machen sie? Sie beten. Im stille Kämmerlein oder nicht Stämmerlein, Obergemach, genau. Sie beten. Sie haben was erkannt und sie werden aktiv und beten, bis es passiert. Und dann können wir in der Apostelgeschichte ja lesen, tatsächlich, es passierte. Gott hat seinen Geist ausgegossen und es passierte absolut Krasses. Es gibt noch viele Beispiele. Ich möchte euch ermutigen, dort, wo wir Sachen erkannt haben, dass wir nicht müde werden zu beten. In Jakobus 5, Vers 16, kannst du das vielleicht noch mit ranwerfen, bitte? Vers 16b. Ich glaube, ich habe eine Elberfeld-Übersetzung, aber. Da steht, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Was mich anspringt, ist dieses viel. Nicht wenig. Viel. Hier steht eines Gerechten. Können wir sagen, dass wir gerecht sind? Ja! Amen! Halleluja! Weil wir uns so tolle Mühe geben und zum Lobpreisabend kommen. Oder weil wir getauft wurden. Oder konfirmiert wurden. Nein! Also ihr könnt gerne mitmachen. Meistens spreche ich vor Jugendlichen, die machen da auch mit. Die stellen auch irgendwelche komischen Fragen. Aber ihr könnt doch gerne so mitmachen. Sagen, nee, das sehe ich anders. Oder, ja, Amen. Viel. Das gerecht, genau. Dort bin ich stehen geblieben. Wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Manu hat es heute gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er ein gerecht und treu und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das wahr? Amen. Also wenn wir unsere Schuld zu Jesus bringen, dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und in der Bibel steht, Römer 5, Vers 9, wir sind gerechtfertigt worden durch das Blut Jesu. Und wenn der Teufel dich anklagt, was machst du da? Dann sag, genau. Dann sagst du nicht, oh Mann, er hat wirklich recht. Wenn der Teufel uns anklagt, dann gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Das eine ist, dass wir sagen, oh Mann, es stimmt, das ist alles furchtbar. Ich bin furchtbar schlecht. Oder wir sagen, ach nee, so schlimm ist es gar nicht. Selbstgerecht sind. Und beides führt nicht weiter. Aber wenn wir sagen, das stimmt, in mir ist keine Gerechtigkeit, aber Jesus hat für mich bezahlt und sein Blut, das spricht gut für mich. Deswegen kann ich sagen, ich bin gerecht. Halleluja! Jesus hat uns gerecht gemacht durch sein Blut und deswegen können wir uns dazuzählen. Wir sind gerechtet durch das Blut Jesu und deswegen vermag das Gebet viel in seiner Wirkung. Und dann ermutigt uns der Jakobus, aber dass wir auch dranbleiben. Und dann erzählt er von dem Jakobus, Gott sei Dank, der war ein Mensch wie du und ich. Der war mal gut drauf und der war mal schlecht drauf. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Ob du jeden Morgen ausspringst und sagst, wow, Halleluja, wieder Zeit mit Gott und genial. Oder ob es manchmal richtig schwer ist. Also ich kenne beides. Ich kenne manchmal, oh Mann, Gott, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir. Und in Heiligen Geist ist Gebet sowieso furchtbar. Aber dann, wenn Gottes Geist uns hilft, dann ist cool. Dann macht das richtig Spaß. Ich finde, die coolsten Veranstaltungen von uns Christen sollten Gebetsveranstaltungen sein. Wirklich. Ich habe die coolsten Sachen miterlebt auf Gebetsveranstaltungen. Habe ich Gott manchmal am meisten erlebt. Ach, da muss ich euch was erzählen, genau. Wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann wollte ich immer wissen, wie beten die. Ne? Mich beschäftigt das. Wir waren mal zu einer Konferenz, in Essen war das, glaube ich. Da war der Steve Hill, Awake Europe war das, glaube ich. Oder Feuerkonferenz. Auf jeden Fall war der Steve Hill aus Pensacola damals da und der hat echt cool gepredigt und so. Und dann haben die gesagt, wer auf dem Herzen hat, zu der Gebetsveranstaltung, die parallel dazu stattfindet, zu kommen, der soll dort hinkommen. Und ich dachte, ah Mensch, ich will doch gerne die Predigt hören, aber ich dachte, ich gucke mir das an. Und das war eine große Veranstaltung, ein paar tausend Leute waren dort, in der Gebetsveranstaltung vielleicht so 100, 200 Leute. Und dann haben wir auch dort Lobpreis gemacht, gebetet und die Gebetsleiter, die haben echt gewusst von Gottes Geist, was so dran ist. Die haben uns echt motiviert. Und ich sag euch, es war so schwer zu beten. Manchmal ist es richtig schwer zu beten, da merken wir, dass eine Macht uns gegenübersteht und uns runterdrücken will. Der Teufel wirkt ja dagegen, wenn wir beten wollen. Der will das ja nicht, der hat Angst. Und dort war es so, aber so, ich fand es richtig extrem. Wir haben gebetet, Gott, hilf uns, greif hier ein, rette du die Menschen. Es waren viele Leute dabei, die Jesus nicht kannten. Und wir haben so zu Gott geschrien und es war schwer. Aber die Gebetsleiter sagten, lasst uns weitermachen. Gott schenkt den Durchbruch. Und dann haben wir weiter gebetet. Und auf einen Schlag ist was durchgebrochen. Das war so krass, dass der ganze Gebetsraum, die Leute dort, die haben angefangen, alle zu tanzen. Ich auch. Weil Gottes Gegenwart so da war. Wir haben dort getanzt, gejubelt. Da ging in der großen Veranstaltung noch gar nicht weiter ab. Aber wir wussten, jetzt passiert was. Jetzt ist was durchgebrochen und wir werden sehen. Und das Schöne war bei der Gebetsveranstaltung, dass die gesagt haben, okay, wir sind zwar im Nebengebäude, aber wenn es zum Aufruf kommt, dann gehen wir mit rüber. Wir wollen das sehen, für was wir gebetet haben. Und dann sind wir mit rüber gegangen. Und dann hat der Stephen Hill einen Aufruf gemacht und hat so in der Art gesagt, komm jetzt, Jesus, setz dich jetzt frei. Und die Leute sind gerannt und du hast gemerkt, der Teufel musste seine Beute loslassen. Du hast gemerkt, wie die Menschen in Freiheit gekommen sind und wie Tränen geflossen sind, wie tiefe Wiedergeburten stattfanden. Wow. Aber das Coolste war im Gebetsraum. Das Tanzen. Ey, das ist so cool. Und das, Gott möchte das schenken, dass wir tolle Gebetserfahrungen machen. Wir durften auch schon auf Freizeiten, ne, tolle Gebetszeiten erleben. Wir waren mal in Hohen Fichte, da kann ich mich dran erinnern, da hatte Gott uns, mir, das aufs Herz gelegt, einen Gebetsworkshop zu machen. Und da sind Jugendliche gekommen, wollen sie das mal angucken. Und Gottes Geist ist reingekommen. Und hat uns geleitet in Gebet und so. Und die fingen an zu weinen und waren berührt und die wollten nicht mal essen gehen. Teenies wollten nicht zum Abendessen gehen, weil die lieber beten wollten. Ey, das ist doch cool, oder? Gott möchte noch so viel mehr schenken und er will das geben, aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Elia war auch mal schwach. Kennen wir die Geschichte. Und hier wusste er von Gott, dass Gott wieder nach dieser Zeit, ich glaube 3 Jahre waren es, ne, Regen schenken will. Er lehnt sich nicht zurück und sagt, ach, Gott will das doch sowieso machen. Mal gucken, was passiert. Nee, er betet. Und dann schickt er seinen Diener, guck, ob da schon eine Wolke kommt. Und der Diener kommt und was sagt er? Nichts, nichts, niente. Und der Elia gibt auf. Gibt er auf? Nein! Der betet weiter. Der betet weiter, inbrünstig steht es hier. Der hat sowas auf dem Herzen gehabt. Und das zweite Mal passierte nichts. Das dritte Mal, nein. Das vierte Mal, nein. Fünfte Mal, nein. Sechste Mal, nein. Sollte jetzt aufgeben. An diesem Punkt geben wir manchmal auf. Elia hat durchgebetet. Und dann kommt er wieder, der Diener, und sagt, ja, ich sehe was. Wow. Und dann fing es an zu regnen. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Aber er musste tun, was dran war. Beten. Und das liegt mir auf dem Herzen. Wir brauchen Erkenntnis darüber, was Gott tun möchte, unbedingt. Weil wenn wir nicht wissen, was Gott tun will, dann machen wir irgendwas. Dann leben wir vor uns hin. Und wenn wir nicht als Christen haben, für was wir wirklich brennen, was das Reich Gottes betrifft, dann leben wir dahin. Wir leben dahin. Auch vielleicht ist es gar kein richtiges Leben. Gott möchte aber, dass wir für Sachen brennen. Und jeder hat eine Berufung von euch. Jeder hat eine Berufung. Gott hat was mit deinem Leben vor. Und es wird aber nicht einfach so passieren, sondern es ist wichtig, dass wir uns ausstrecken nach Gott und sagen, Gott, hier bin ich. Gib mir deinen Geist, fülle mich mit deinem Geist, lass mich erkennen, was du tun möchtest und hilf mir, das umzusetzen, bis es sichtbar wird. Wir brauchen solche Träume. Sonst wirklich. Also ich merke, wenn ich keine göttlichen Träume habe, dann fange ich an, mich für alles Mögliche zu interessieren, was vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber mein Herzstück ist dann nicht mehr das, was Gott wirklich auf dem Herzen liegt. Gott möchte krasse Sachen tun. Als ich damals zum Glauben kam, 98, hörten wir von einer Veranstaltung in Göhlen. Davon möchte ich erzählen. In Göhlen. Das ist oben in Mecklenburg-Vorpommern bei Ludwigslust. Und wir hörten, das sind Leute aus der Erweckung aus Pensacola. Und ich dachte, oh Mann, das wird schwierig. Ich will dort unbedingt hin, aber es wird schwierig, weil ich war damals noch Dachtlind in Annaberg-Buchholz, Firma Müller, wenn jemand kennt. Und wir hatten übelsten Stress auf Arbeit. Und unser Chef hat angeordnet, dass wir täglich 2 Stunden oder sowas mehr machen. Und dass wir Freitag mehr machen, da hätten wir sonst immer 1:30, 2 aufgehört und Samstag arbeiten, voll. Und ich wollte Freitag ganz normal 1:30 gehen und Samstag sowieso weg sein. Und ein Lehrling von uns, der kommt zu dem Chef und fragt, Chef, ich würde Freitag besonders lang machen, wenn ich nur Samstag frei kriegen würde. Der Chef ist ausgerastet damals. Warum das so frech wäre, den trotzdem noch zu fragen, er hat ja die Anordnung gehört. Und dann kam der zu mir und sagte, ey Matthias, frag lieber nicht, der Chef ist auf 180. Und ich habe gebetet, Gott, wenn du mich dorthin haben willst, dann musst du ein Wunder schenken. Und ich habe pünktlich, Freitag, 1:30 oder sowas, alles zusammengepackt, ins Auto rein, bin in die Firma rein, habe ausgeladen und der Chef kam. Und dann fragte der so, Matthias, was machst du? Und ich sagte, ich würde gerne zu einer christlichen Veranstaltung jetzt fahren wollen. Der Chef guckt mich an, war wie gehalten und sagt, okay, ja, nichts gesagt. Nichts gesagt. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Schnell auspacken und los geht's. Das war ein Wunder. Die anderen konnten das dann noch nicht fassen. Und wir sind dorthin gefahren, zu dieser Veranstaltung in Göhlen. Und ich weiß noch wie jetzt, ich war ja kurz Christ erst. Wir kamen auf das Gelände, das war so ein Zeltplatz und wir kommen in die Halle und da waren ein paar Lobpreiser. Die haben einfach so gespielt. Die haben gar nicht weiter gemacht, aber Gottes Gegenwart war da. Woran habe ich das gemerkt? Mir sind auf einmal Sünden eingefallen. Die haben noch nicht mal was gesagt. Und als es losging, es war so Gottes Gegenwart da. Auch jetzt, ich denke so gerne zurück, weil die Gegenwart Gottes das Wertvollste ist. Und wenn wir das schmecken, dann wollen wir mehr und mehr und mehr. Und die Gegenwart Gottes ist auch das, was uns durchbringt durch wirklich schwere Zeiten. Okay. Dort drinnen, täglich 3 Veranstaltungen. Die Leute haben zur Umkehr gerufen. Jugendliche haben gepredigt. Ich weiß, wie ein 16-Jähriger gepredigt hatte. Über Leidenschaft zu Jesus hin. Alle haben geweint. Er war in seiner Schule bekannt als der kleine Blonde mit der großen Bibel, den wollten sie verprügeln, weil er ständig Leuten von Jesus erzählte. Der hat so ein Feuer gehabt. Und das hat uns berührt. Und wir haben das geschmeckt. Ich sag euch, wir waren mehrmals dort. Wir haben die ganze Rückfahrt gebetet, weil wir hungrig waren nach Gott und weil wir was geschmeckt haben. Aber dort in Pensacola, ging ja 5 oder 6 Jahre die Erweckung, ist der Geist Gottes auch nicht einfach so gefallen. Die haben 1-2 Jahre ernsthaft gebetet, haben gesagt, Gott, du hast so viel mehr. Wir wollen das sehen. Wir wollen, dass deine Herrlichkeit ausgegossen wird. Und die haben so vor Gott gelegen und regelrecht geschrien. Die hatten eine Gebetslast. Und die haben Gott keine Ruhe gelassen, bis er das erfüllt, was er verheißen hat, seinen Geist auszugießen. Und dann haben sie es erlebt. Und viele, viele tausend Menschen wurden dort gerettet. Viele Pastoren aus aller Welt sind dorthin, sind ermutigt und erfrischt worden. Und wir haben es ja in Köln erlebt durch ein Team, das von dort ausgesandt wurde. Gott möchte viel mehr tun, als wir es erwarten. Eigentlich hätte ich noch, nee, das würde zu viel werden. Ich wollte eigentlich noch mit euch ein Gleichnis angucken. Wollen wir das noch angucken? Lass uns noch mal das ganz kurz. Lukas 18, Verse 1 bis 8. Ihr kennt bestimmt das Gleichnis. Erstmal die Seite finden. Okay. Ich lese es mal gleich von hier aus. Ihr könnt es auch selber lesen, aber ich lese es mal mit. Also Jesus war hier am Reden. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Die Witwe, die Geschichte erstmal. Die Witwe hat anscheinend ein großes Problem. Erstens war sie mittellos. Witwen hatten damals keine Chance, sich selber zu beschützen und zu versorgen und so weiter. Die waren oftmals mittellos einfach. Und hatte offensichtlich ein großes Problem. Von den Menschen, Personen, Jesus sagt da nichts näher, die ihr das Leben richtig schwer gemacht hat. Was macht die Witwe? Die Witwe resigniert und gibt alles auf. Stimmt das? Nee. Die Witwe sucht irgendwelche Freunde, die ihr helfen. Stimmt das? Nein. Die Witwe versucht aus eigener Kraft gegen den Widersacher zu kämpfen. Stimmt das? Nein! Was macht die Witwe? Die guckt, wer hat hier das Sagen? Und wer hat das Sagen? Der Richter. Und was ist das für Richter? Was für Bild malt Jesus hier über den Richter? Ein böser Kerl, Manu, genau. Der, dem alles egal war. Er scherte sich nicht um die Menschen. Ihm war es egal, was die Leute über ihn dachten, ob sie ihn mochten oder nicht. Es war ihm egal gewesen. Und es interessierte ihn nicht mal, dass Gott ihn eines Tages zur Rechenschaft ziehen könnte. Weil er hatte keine Gottesfurcht. Es interessierte ihn nichts. Er war total selbstsüchtig und hartherzig. Weil als die Witwe zu ihm kam und sagt, hilf mir, Richter, was macht er? Er lässt sie gehen. Es war ihm wurscht egal. Er hat sich kein bisschen für sie eingesetzt. Ihm war das egal. Was macht die Witwe? Die gibt nicht auf. Die geht wieder. Und ich dachte, stelle mir das so vor. Der Richter, der wird schon geguckt haben, vielleicht wird er dem Sekretär gesagt haben, sag mir Bescheid, wenn diese Frau kommt, dann mach alles zu und sag, dass ich nicht da bin. Und dann ist die Witwe vielleicht gekommen und hat mit voller Inbrunst gegen die Tür geklopft, so lange, bis jemand aufgemacht hat. Und dann der Richter, was willst du schon wieder? Ich will, dass du mir Recht verschaffst. Dein Problem, geh. Sie hat nicht aufgegeben. Sie ist wiedergekommen. Hat ihn genervt. Und vielleicht ist es das nächste Mal an den Füßen, hat die Füße geklammert des Richters. Und hat gesagt, Richter, du musst mir Recht verschaffen. Ich lass dich nicht. Der Richter kriegt regelrecht Respekt vor dieser Frau. Der sagt ja sogar, ich muss der Frau Recht verschaffen, weil sie mir sonst vielleicht ins Gesicht fährt. Vielleicht auf mich einschlägt oder einkratzt oder irgendwas. Das hat ihn motiviert dazu, dass er tatsächlich dieser Frau geholfen hat. Die Frau, die hat eigentlich nichts zu sagen gehabt, aber sie hat nicht aufgegeben. Und Jesus nimmt ausgerechnet diese Witwe in diesem Zeugnis. Sie repräsentiert ja uns Christen. Und wir denken vielleicht auch manchmal, oh Mann, was soll ich bringen? Was soll ich Gott vorbringen? Warum sollte Gott mich erhören? Wir sind sicherlich wie Schafe. Jesus sagt das ja, wie Schafe unter Wölfen. Aber wir sind mehr. Wir sind Berufene. Und wir sind nicht nur einfach eine Witwe, sondern wir sind die Braut Jesu. Und Jesus wird auch auf seine Braut gucken, die Not hat, die Probleme hat. Jetzt zu dem Widersacher. Der wird manchmal ausgelassen. Der Widersacher ist der Widersacher. Die Frau hatte ja einen Grund, warum sie zu den Richter kam, sondern es war jemand, der gegen sie stand. Und das war der Widersacher. Haben wir einen Widersacher? Wir haben einen Widersacher, ne? 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel, Jesus sagt es an anderer Stelle, ist ein Dieb und Mörder. Und er treibt sein Unwesen gegen uns Christen, gegen die ganze Menschheit, gegen die ganze Menschheit. Was machen wir, wenn der Teufel uns attackiert? Was machen wir, wenn wir mit Dingen zu kämpfen haben, wenn wir angefochten werden, wenn wir in Versuchungen drinne stehen? Resignieren wir dann? Wenn wir große Sorgen haben? Wir haben große Herausforderungen als Christen. Christsein ist nicht easy. Was machen wir dann? Resignieren wir? Gucken wir bei Menschen oder versuchen wir die Probleme selber zu lösen? Oder gehen wir zu Gott? Und sagen, Gott, hilf mir. Der Richter repräsentiert ja Gott in einem schlechten Gegenbild. Weil Gott ist genau das Gegenteil von diesem Richter. Gott ist nicht selbstsüchtig wie dieser Mann. Gott ist barmherzig. Gott ist nicht gleichgültig. Gott hört seine Kinder zu. Jesus hat ganz bewusst diesen Richter so schlecht gemalt, damit wir große Hoffnung haben, wenn wir zu unserem himmlischen Vater gehen. Weil diese Witwe, die hat Recht gekriegt, die hat Hilfe gekriegt bei einem Egoisten. Sollten wir nicht als Kinder Gottes, als Braut Jesu Hilfe kriegen, wenn der Teufel uns kaputt machen will? Ich glaube, dass viele Probleme auch unter uns Christen geduldet werden, die wir nicht dulden brauchen. Ich will nicht sagen, dass Jesus uns ein Leben versprochen hat ohne irgendwelches Leid. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, ihr werdet verfolgt werden, die Leute werden euch nicht verstehen und so weiter. Das gehört dazu. Aber es geht doch viel Leid, das nicht dazu gehört. Und da sollen wir aufstehen. Wenn uns Depressionen fertig machen, wenn uns Krankheiten fertig machen, dann sollen wir aufstehen. Was tat Jesus, als er auf dieser Erde war? Er hat die ganze Welt gesehen, er hat die Not gesehen, hat das ignoriert. Jesus kam und auf diese Welt, hat die Not gesehen und hat Menschen davon befreit. Er hat gesehen, da steckt ein Teufel dahinter, da steckt eine Macht dahinter. Er hat das nicht einfach so stehen gelassen. Was steht in Hebräer 6? Ich muss aus der Bibel. Hebräer 6, da steht, ich muss es schnell aufschlagen. Quatsch, nicht Hebräer, Epheser, Entschuldigung. Ihr kennt die Bibelstelle bestimmt schon. Epheser. Da steht, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und dass die hinter den ganzen bösen Treiben stehen. Ich hätte es euch gerne vorgelesen hier. Ja, gerne. Genau. Und dann steht, also aus meiner Übersetzung, gegen das Heer der Geister an unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das neue Genfer Übersetzung war so übersetzt. Jesus hat das gesehen. Er hat gesehen, wie hinter dem allem Bösen was steht, eine Macht, die kaputt macht. Und er hat das nicht einfach ignoriert, sondern Jesus ist dagegen angegangen und er hat Menschen befreit und er hat sie erlöst und hat ihnen Hoffnung und Leben gegeben. Und genauso sollten wir nicht einfach so jedes Leid annehmen. Selbst der Paulus, wir können von denen lesen, dass er so einen Stachel im Fleisch hatte. Ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat. Weil er so viel Offenbarung hatte. Er hatte ein Leid offensichtlich. Was hat er gemacht? Er betet. Er nimmt das nicht einfach so hin, sondern er betet. 3-mal sogar. Und Gott redet dann, lass dir meine Gnade genügen. Dann hat er es gelassen. Und ich denke, wir müssen, wenn es auch um Leid geht, Gott fragen, sollen wir das überhaupt annehmen? Und manches Leid sollen wir nicht annehmen. Wir sollen nicht annehmen, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen um uns. Dass sie einfach in die Irre geleitet werden ohne Gott. Die Menschen gehen verloren ohne Jesus. Das sollen wir nicht hinnehmen. Wir sollen aufstehen und sagen, Jesus, verschaffe uns Recht. Und das ist der letzte Punkt zu dem Gleichnis. Können wir sagen, verschaffe uns Recht? Gegen den Teufel? Wir können das sagen. Warum? Weil der Teufel nichts mehr gegen uns machen kann und kein Recht mehr an uns hat. Er kann vielleicht unsere Schuld aufzeigen und sagen, Matthias, das und das hast du falsch gemacht und so weiter. Dann kann ich sagen, das stimmt. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Und Jesus hat für uns bezahlt. Jesus hat für Krankheit und für so viele Sachen bezahlt. Und wir sollen es nicht hinnehmen, dass wir da drin leben und stecken bleiben. Wir sollen das zu Gott bringen im Vertrauen, dass Gott Veränderung schenkt. Amen.